Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Er herrscht vom Himmel herab mit Weisheit, Liebe und Kraft. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Der Grund, warum wir hier zusammen sind, ist, weil wir diese Macht Gottes erlebt haben. Und zwar in der Form, dass er uns zuerst geliebt hat, dass er sein Leben für uns gelassen hat, um uns zu erlösen. Und diese Liebe Gottes ist in der Lage, uns zu verändern, uns von innen heraus zu verändern, die Widrigkeiten des Lebens besser zu meistern. Die Zerstörung, die wir manchmal auch an uns selbst tun, wieder zu neutralisieren, uns von innen heraus zu füllen, uns eine echte Heimat zu geben, die wir sonst hier auf Erden nicht finden. Und das ist etwas, was weder Religiosität noch Philosophie uns geben können. Das sind immer nur Versuche, dieser Sehnsucht, die wir in uns tragen, Herr zu werden. Aber sie schaffen es nicht, das zu füllen. Das kann wirklich nur Gott füllen. Und ich glaube, es sind viele hier unter uns, die das bezeugen können, wie Gottes Liebe uns berührt hat, wie sie uns aus schwierigen Situationen rausgeholt hat, wie sie uns eine neue Lebensperspektive einfach geschenkt hat. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie wir unsere Gottesdienste feiern. Und ich fand jetzt den Lobpreis wirklich berührend. Das war sehr gut. Wir bezeugen am Sonntag früh, was Gott uns bedeutet, was Gottes Macht tun kann, was Gottes Liebe in uns wirkt. Und am Montag sind wir oft in der Arbeit oder in der Schule oder in den Herausforderungen, die uns jeden Tag treffen, und fragen uns, ob diese verändernde Liebe uns tatsächlich noch verändern kann, und tun uns einfach damit schwer, wirklich an das zu glauben, was wir am Sonntag gepredigt haben, was wir am Sonntag besungen haben. Und das unter uns Christen. Und es gibt aber andere Menschen, die sich insgesamt schwer tun mit dem Glauben, die zwar das begrüßen und ihnen es gefällt, aber die sich wirklich schwer damit tun, wenn sie die Bibel lesen, wenn sie sich mit der Thematik auseinandersetzen, wirklich zu glauben, dass es etwas gibt, was uns diese Sehnsucht, die wir in uns tragen, wirklich so stillen kann, dass wir uns ganz anders fühlen, dass wir ein echtes Leben eben leben können. Und ich habe einen Freund, der genau diese Frage stellt. Er tut sich schwer mit dem Glauben, weil er nicht, weil er sich einfach schwer damit tut, wenn er die Bibel liest. Da gibt es so viele Fragen, die offen bleiben. Da gibt es so viele Sachen, die nicht beantwortet sind. Und er hat zu mir gesagt, er möchte gerne Gott persönlich selber entdecken, in der Bibel entdecken. Und er hat mich gefragt, er möchte die Bibel lesen, um das eben für sich selber zu erkennen. Und er wollte einfach wissen, welches Buch ich ihm empfehlen würde, mit welchem Buch er anfangen soll. Und ich habe ihm gesagt, er soll mit dem Johannesevangelium anfangen. Johannesevangelium bietet sich deswegen gut an, weil der Stil relativ einfach ist, aber die Theologie, die drinnen steckt, doch tief ist. Es fokussiert vor allen Dingen auf die Liebe Gottes und es fokussiert auf Jesus. Und das sind die zentralen Fragen unseres Glaubens. Das Johannesevangelium ist auch gut strukturiert und bietet sich einfach an, um dort anzufangen. Und wir sind dann so verblieben, dass wir gesagt haben, er soll mal damit anfangen, und wenn er Fragen hat, dann soll er auf mich zukommen. Ich würde ihm gerne die Fragen beantworten. Aber mich hat das Gespräch nicht losgelassen. Ich habe mich gefragt, ob er mir nicht noch weitere Fragen hätte stellen sollen, beziehungsweise ich habe mich gefragt, was ich ihm noch hätte sagen können, was ich ihm mitgeben hätte können, damit er aus der Bibel wirklich auch das rauszieht, was die Bibel uns geben kann. Und es gibt einen Punkt, den hätte ich ihm gerne gesagt und den werde ich ihm auch sagen, das nächste Mal, wenn ich mit ihm spreche. Und zwar geht es darum, dass die Bibel ein Buch, ein Zeugnis davon ist, was Gott mit uns machen möchte, dass Gott uns begegnen möchte. Er ist Mensch geworden, er hat uns geschaffen und dieses Buch erzählt eben von diesen ganzen Begegnungen, von vorne bis hinten. Immer wieder geht es um diese Begegnungen von Gott mit uns, weil er uns begegnen möchte, weil er uns verändern möchte. Und ich habe mir gedacht, ich möchte ihm beim nächsten Mal sagen, wenn er das Johannesevangelium durchliest, dann soll er sich nicht aufhalten an wissenschaftlichen Fragen, kann das sein oder kann das nicht sein, widerspricht das eine dem anderen, sondern er soll sich darauf einlassen, dass es Begegnungen sind, dass einzelne Menschen von sich erzählen, wie sie Gott begegnet sind, tiefe Begegnungen, die ihnen wirklich vieles, die ihnen wirklich wichtig sind, beziehungsweise die Autoren, die diese Bücher geschrieben haben, also in diesem Fall Johannes, der dieses Buch schreibt, der versucht eben darzustellen, was in einem Menschen passiert ist, wie so eine Begegnung ausschaut. Und das Ganze ist eine Einladung an jedem Einzelnen von uns, wirklich sich auf diese Begegnung mit Gott einzulassen, das als Bild zu sehen, wenn das bei ihm passiert ist und wenn es in so vielen unterschiedlichen Facetten ist, sich einfach zu öffnen und sich von ihm begegnen zu lassen. Das ist für mich der wesentliche Punkt, wenn wir die Bibel lesen, uns wirklich von Gott ansprechen zu lassen und all das, was wir nicht verstehen, einfach zur Seite zu schieben und erstmal stehen zu lassen. Im Johannesevangelium gibt es auch gleich im ersten Kapitel, hat man natürlich gleich angeguckt, welche Fragen könnten kommen, gibt es im ersten Kapitel gleich eine Begegnung, und zwar mit dem Andreas, also Andreas und sein Bruder, noch ein Jünger, begegnen Jesus. Und diese Geschichte ist natürlich auch in den anderen Evangelien drin, da findet man nochmal so ein paar weitere Details. Und Andreas und sein Bruder waren Jünger von Johannes dem Täufer und sie sind draußen, sind Fischer und sie sind draußen und haben gerade ihre Netze wieder ins Wasser gehievt. Und Jesus kommt vorbei und schaut sie an und sagt, kommt, folgt mir nach. Und beide lassen ihre Netze ins Wasser fallen, steigen aus und gehen Jesus nach. Und ich habe mir gedacht, was für einen Eindruck muss Jesus auf sie gemacht haben, dass sie die Netze fallen lassen und einfach nur auf diese Präsenz hin ihm gefolgt sind. Es kann natürlich auch sein, dass sie so frustriert waren, dass sie gar nichts gefangen haben, dass sie die erstbeste Möglichkeit genutzt haben, die Dinge fallen zu lassen und dann Jesus zu folgen. Auf jeden Fall, sie gehen Jesus nach und treffen dabei auf Johannes den Täufer, ihren Rabbi. Und sie sagen zu Johannes, wir haben Jesus getroffen und wir gehen heute mit ihm mit. Und Johannes sagt ihnen, das ist das Opfer, was uns versprochen worden ist. Also er sagt ihnen zu und geht mit ihnen. Also sie sollen mit Jesus gehen. Andreas und sein Bruder folgen Jesus nach. Jesus dreht sich um mit etwas Abstand und Jesus dreht sich um und sagt, was macht ihr denn? Und sie sagen, wir wollen wissen, wo du lebst und wie du lebst. Und er sagt, gut, dann kommt mit mir. Und sie gehen mit und verbringen den Rest des Tages mit ihm. Am nächsten Tag rennt Andreas auf Petrus zu und sagt ihm, wir haben den Messias, den Erlöser, der uns versprochen worden ist, getroffen. Und ich dachte mir, wow, was müssen diese zwei Brüder an dem Abend mit Jesus erlebt haben, dass Andreas am nächsten Tag auf Petrus zurennt und ihm sagt, wir haben den Erlöser, wir haben den Messias getroffen. Das ist mir wichtig. Was ist in dieser Begegnung passiert? Das ist das, wovon die Bibel Zeugnis gibt. Was ist in dieser Begegnung passiert? Was ist in den Köpfen dieser Menschen passiert? Dass sie etwas erkannt haben, was sie ihr ganzes Leben vielleicht unbewusst gesucht haben, eine Sehnsucht danach gehabt haben. Dass sie diese Liebe von Jesus an dem Abend so spüren, dass sie wissen, das ist der Erlöser, auf den wir gewartet haben. und sie folgen Jesus nach. Und es gibt nichts, keine Macht dieser Welt, kein Imperium, nichts, was sie dazu gebracht hätte, permanent dieses Erlebnis wegzudiskutieren. Sondern sie sind bei Jesus geblieben. Und das war bei allen Jüngern so. Ich möchte euch heute von einer Begegnung erzählen, also über eine Begegnung reden, die besonders dramatisch ist, die im Alten Testament vor sich gegangen ist, die über viele Kapitel geht. Eine Begegnung mit Gott, die wirklich etwas Mysteriöses auch an sich hat. Es ist die Geschichte von Jakob. Und die Begegnung, über die ich sprechen möchte, steht im 1. Mose, Kapitel 32. Wir werden gleich darauf eingehen. Aber ich möchte davor euch mit hineinnehmen in die Geschichte von Jakob. Wo kam Jakob her? Wie ist er aufgewachsen? Damit wir die Geschichte, diese Begegnung mit Gott dann auch richtig einordnen können, auch richtig verstehen. Jakob ist der Enkelsohn von Abraham. Abraham ist ja bekannt. Isaac ist sein Vater. Und Jakob hatte einen Bruder Esau. Esau war der Erstgeborene, sie waren Zwillingsbrüder. Und Jakob war der Zweite. Und Jakob und Esau haben gestritten. Und zwar ihr ganzes Leben lang. Und dieser Streit fängt schon im Mutterleib an. Und dieser Streit, dieser Ringkampf im Mutterleib, der muss so schlimm gewesen sein, dass die Bibel uns andeutet, dass Rebekka sich gewünscht hätte, dass sie gestorben wäre. Und was muss man sich mal vorstellen? Was muss in ihrem Mutterleib vorgegangen sein, dass sie statt sich auf die Geburt zu freuen, sich gewünscht hätte, nicht mehr zu leben? Und dieser Kampf zwischen Jakob und Esau, der geht eben auch in die Geburt mit ein. Esau wird als Erster geboren und Jakob hält sich an der Ferse von Esau fest, als ob er nochmal reinziehen möchte, um sicherzustellen, dass er als Erster rauskommen kann. Und ich finde das sehr interessant, weil wir ja so etwas Ähnliches kennen. In der Geschäftswelt sprechen wir davon, die Ellbogen einzusetzen. Aber Ellbogen, das ist ja wenigstens noch über der Gürtellinie. Das, was Jakob gemacht hat, das ist ja unter der Gürtellinie. Er hat eine Ferse gepackt und versucht, da nochmal reinzuziehen. Als Esau und Isaak geboren werden, ist Isaak, also der Vater, gleich entzückt von Esau. Und Esau wird Isaaks Lieblingssohn. Und das ist natürlich eine schwere Sache, mit der natürlich auch Jakob über Jahre sich dann hinwegsetzen muss. Jakob ist immer der ewige Zweite, der Vernachlässigte, der einfach nur mitgezogen wird. Und die Geschichte, dass Isaak Esau als Lieblingssohn nimmt, die ist an sich, für sich genommen, eigentlich etwas schwierig zu verstehen. Und zwar deswegen, weil es eine Prophezeiung gab, die Isaak kannte. Und zwar war ihnen prophezeit worden, dass Jakob, der Zweitgeborene, den Segen tragen würde und dass Esau oder der Erstgeborene dem Zweitgeborenen dienen würde. Und dennoch ist es so, dass Isaak einfach den Bären an Esau gefressen hat und den als Lieblingssohn immer fördert, sich immer um Esau kümmert. Das ist natürlich schwierig für Jakob und so kommt es eines Tages, dass Jakob die Chance sieht, sich das zu holen, was das Leben ihm nicht gegeben hat. Esau ist auf die Jagd gegangen, kommt frustriert zurück, wahrscheinlich weil er nichts gekriegt hat, hat einen Bärenhunger und Jakob weiß und kennt seinen Bruder, dass er etwas unbeherrscht ist, dass er sich einfach von Instinkten leiten lässt. Und Jakob geht in die Küche, holt sich eine Dose Ravioli, macht sie in der Mikrowelle heimwarm, geht zu Esau und legt in den Teller vor ihm hin. Esau will sich diesen Teller nehmen. Jakob greift nach dem Teller und zieht ihn zurück. Zuerst gibst du mir das, was ich möchte, und dann kriegst du das, was du möchtest. Was willst du denn? Ich will das Recht des Erstgeborenen. Das heißt, ich möchte 2/3 des Erbes haben. Ich möchte der Führer der Sippe sein und alles, was dazugehört, wenn man Erstgeborener ist in so einer Kultur. Und Esau sagt, ach, was will ich denn mit diesen ganzen Zeugs, wenn ich heute eh sterbe vor Hunger, und nimmt sich den Teller und frisst es auf, und der andere nimmt sich die Urkunde und geht davon. Die Jahre vergehen. Isaac ist alt geworden. Isaac ist blind. Und Isaac merkt, dass die Zeit gekommen ist, um die Staffel an die nächste Generation weiterzugeben. Um den Segen, den väterlichen Segen, an die nächste Generation weiterzugeben. Und wen ruft er, um diesen Segen weiterzugeben? Seinen Lieblingssohn Esau, trotz Prophetie. Und er ruft Esau zu sich und sagt, ich möchte dich segnen, ich möchte dir den Segen weitergeben und ich möchte dich bitten, dass du noch einmal in die Jagd rausgehst und mir meinen Lieblingsbraten zubereitest. Und dann, wenn du mir den Braten gegeben hast, werde ich dir den Segen aussprechen. Esau geht, um zu jagen. Und Jakob, der Hinterlistige, aber vielleicht auch der Clevere, merkt, dass das seine Chance ist. Geht in das Zimmer vom Esau, packt sich seine Sportklamotten, zieht sie an, lässt sich einen Braten von einem Lieferservice anliefern, geht zum Vater in das Zelt rein und sagt, Vater, hier ist dein Braten, gib mir meinen Segen. Und der Vater segnet Jakob. Etwas später kommt Esau zurück, bereitet den Braten vor, geht in das Zelt des Vaters rein und sagt, Vater, ich habe dir den Braten vorbereitet, gib mir meinen Segen. Und der Vater sagt, nein, ich habe ihn dir doch schon gegeben. Und sie diskutieren noch eine Zeit lang rum, nee, kann ja nicht sein und ich bin doch erst gerade gekommen und so weiter. Und sie merken, dass Jakob sie beide betrogen hat. Aber Isaac sagt, ich kann diesen Segen nur einmal geben. Ich kann dir nicht mehr geben. Und Esau ist absolut zornig. Und er schwört Rache und geht raus mit dem festen Entschluss, Jakob zu töten. Und so muss Jakob fliehen. Jakob weiß zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, was diese Betrügereien, dieses sich das selber zu nehmen, was das Leben ihm vorenthalten hat, was das für Kosten verursachen wird. Er weiß zu diesem Zeitpunkt nicht, dass er seinen Vater niemals wieder lebend sehen wird. Und er weiß auch nicht, dass er seine Mutter nicht mehr sehen wird. Jakob flieht und flieht zu einer Gegend, in der die Sippe, wo seine Mutter herkam, ansässig ist. Seine Mutter hatte ihm gesagt, Jakob, tu mir bloß eins nicht an und heirate eins von diesen Frauen hier, wie dein Bruder es gemacht, diesen verzogenen Frauen, die mir noch mein Leben total schwer machen und mich noch verrückt machen werden. Und so zieht Jakob eben in dieses Land und findet dort Laban, einen entfernten Verwandten von Rebekka. Und dort lernt er Rachel kennen. Und als er sie sieht, die Bibel beschreibt sie als eine wunderschöne Frau, eine spektakulär wunderschöne Frau. Und der Kerl ist sofort verrückt nach ihr. Und er spricht dann Laban an, dass er sie gerne heiraten möchte. Und Laban sagt ihm, gerne, aber du musst 7 Jahre für mich arbeiten. Und so schuftet Jakob 7 Jahre lang, um Rachel heiraten zu können. Und als die Zeit reif ist, dass die 7 Jahre um sind, wird natürlich die Hochzeitsfeier geplant, eine mehrtägige Veranstaltung. Und sie feiern, haben Most und Wein und alles, was dazugehört, Musik. Und es kommt die Hochzeitsnacht. Und in der Hochzeitsnacht kommt Laban und präsentiert ihm mit seiner Tochter, die natürlich in teuren Gewändern eingekleidet ist, von Kopf bis Fuß. Und Jakob führt sie in ihr zukünftiges gemeinsames Zelt hinein, um mit ihr die Nacht zu verbringen. Und er ist happy wie eine Lerche. Und er schenkt dieser Frau seine ganze Liebe. Um am nächsten Tag zu erwachen, als die ersten Sonnenstrahlen durch das Zelt hindurchbrechen und er sich umdreht zu seiner Frau und erkennt, dass neben ihm nicht Rachel die Schöne, sondern Lea die Hässliche liegt. Und ich sage Lea die Hässliche. Die Bibel ist ein zartes Buch, ein respektvolles Buch. Die Bibel sagt, Lea hatte matte Augen. Die Bibel beschreibt Rachel als eine wunderschöne, spektakuläre Frau, eine Traumfrau. Und Lea eine graue Maus. Und Jakob es beginnt für Lea eigentlich eine schreckliche Geschichte, eine dramatische Geschichte. Aber ich rede heute nicht über Lea, sondern über Jakob. Und Jakob ist natürlich zutiefst enttäuscht, zutiefst gekränkt, spricht nochmal mit Laban und kriegt dann auch seine Rachel. Aber er muss noch einmal 7 Jahre für sie arbeiten. Er arbeitet noch einmal 7 Jahre für sie. Und in diesen Jahren und dann auch danach noch weitere Jahre wird er sehr reich. Er hat mit beiden Frauen eine Familie gegründet, hat seine Herden vervielfacht und er arbeitet eben immer noch für Laban. Das heißt, auch Laban geht es gut. Sie werden beide sehr reich und haben eben sehr viel materielles Gut und eben auch Mägde und Knechte. Und es kommt der Zeitpunkt, wo Jakob merkt, die Gegend, in der sie wohnen, ist nicht gut genug, um 2 Großfamilien, also die von Laban und seine ganze Sippe, eben zu ernähren. Und weil Jakob Laban mittlerweile kennengelernt hat, möchte er sich von ihm trennen, aber er traut sich nicht, ihm das zu sagen. Und so flieht er wieder, ungesagt, und macht sich mit seinen Frauen, mit seiner ganzen Sippschaft eben auf den Weg zurück in seine Gegend, woher er kommt. Jakob ist erwachsen geworden. Jakob ist nicht mehr alleine. Jakob muss sich nicht mehr um sich alleine kümmern, wie er das erste Mal beim Fliehen gemacht hat, sondern Jakob muss sich um seine Großfamilie, um seine Sippe kümmern. Jakob muss hat einfach Verantwortung, die er zu tragen hat. Und obwohl er den Segen des Erstgeborenen gekriegt hat, obwohl er den Segen des Vaters gekriegt hat, obwohl er die Frau, die er begehrt hat, gekriegt hat, ist er immer noch auf der Flucht, ist er immer noch nicht ansässig geworden, hat er immer noch nicht diese inneren Frieden, diese innere Ruhe gefunden, die er sich eigentlich von Anfang an gewünscht hat. Er ist immer noch der, dem das Leben Dinge vorenthält. Er ist immer noch der, der sich alles selber holen muss und der sich um alles selber kümmern muss und das Gefühl hat, immer gerade dann, wenn er es meint, geschafft zu haben, gibt es doch wieder einen Rückschlag. Nichts hat ihn verändert, weder die Erstgeburt, noch der Segen des Vaters, noch die Schönheit Rachels. Er ist immer noch für sich leer. Und für mich ist die Geschichte Jakobs eigentlich die Geschichte von uns allen. Uns geht es genauso. Wir stolpern in unserem Leben von einer Sache in die anderen und meinen immer, in der Sache, die noch vor uns liegt, die wir noch nicht haben, das zu finden, was uns füllt, was diese Leere, die wir in uns haben, wegmachen wird. Wir glauben immer, dort etwas finden zu können, was vor uns liegt. Und seien das Dinge oder seien das Menschen, seien das Karriere oder Erfolg oder die Ehe. Und oft ist es so, dass wir unbemerkt diese Dinge vergöttern. Und das Wort vergöttern ist insofern richtig, weil die Definition eines Götzen genau das ist. Er gibt dir was, aber er lässt dich leer zurück. Da ist nichts dahinter, es ist ein Götze. Es gibt ein Zitat von C.S. Lewis aus seinem Buch Pardon, ich bin Christ. Und da bringt er diese Situation, das, was uns angeht, richtig, richtig gut auf den Punkt. Und das möchte ich euch vorlesen. Die meisten Leute wüssten, wenn sie wirklich gelernt hätten, in ihre eigenen Herzen zu schauen, dass sie tatsächlich etwas wollen, ja sich schmerzlich nach etwas sehnen, was in dieser Welt nicht zu haben ist. Ich finde diesen Satz so, so treffend. Und das ist eigentlich auch das, was ich meinem Freund sagen möchte. Es bringt nichts, die Bibel zu lesen, sondern du musst ehrlich zu dir werden. Du musst in dich hineinschauen, du musst dich selber reflektieren und dich wirklich hinterfragen, was ist die Sehnsucht in deinem Leben? Und hast du mit all dem, was du bisher in deinem Leben gemacht hast, diese Sehnsucht stillen können? Ganz ehrlich? Oder traust du dich gar nicht zu, dich mit dieser Frage auseinanderzusetzen und versuchst es oberflächlich schnell wegzuwischen? Also diese Frage, und ich beginne das Zitat einfach nochmal von vorne. Ich glaube, das trifft es genau auf den Punkt. Also C.S. Lewis schreibt, die meisten Leute wüssten, wenn sie wirklich gelernt hätten, in ihre eigenen Herzen zu schauen, dass sie tatsächlich etwas wollen, ja sich schmerzlich nach etwas sehnen, was in dieser Welt nicht zu haben ist. Es gibt zwar in dieser Welt alle möglichen Dinge, die verheißen, einem dieses Etwas zu verschaffen. Aber ganz einlösen können sie das nie. Die Sehnsüchte, die in uns aufsteigen, wenn wir uns zum ersten Mal verlieben, wenn wir zum ersten Mal über irgendein fremdes Land nachdenken oder wenn wir uns zum ersten Mal mit einem Thema beschäftigen, das uns begeistert, können durch keine Ehe, keine Reise und kein Studium jemals gestillt werden. Ich spreche hier nicht von unglücklichen Ehen, verpfuschten Ferien oder verpatzten Karrieren. Nein, ich spreche von den Besten, die es geben kann. Da war etwas. Und im ersten Erwachen der Sehnsucht wollten wir danach greifen und es festhalten. Doch immer wieder entgleitet es unseren Händen. Ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Wir mögen eine gute Ehefrau finden. Die Hotels und die Landschaft mögen überwältigend sein. Und die Chemie mag sich als äußerst interessantes Fachgebiet erweisen. Und trotzdem haben wir das Gefühl, dass etwas fehlt. Das Letzte, das Eigentliche entzieht sich uns. Zitat Ende. Mach es konkret für dich. Was ist die Sache, von der du sagst, wenn ich das ergreife, wenn ich die Person heiraten darf, wenn ich den Abschluss machen kann, wenn ich den Urlaub hinkriege, wenn ich endlich in Rente bin? Was ist es und was auch immer es ist? Du wirst merken, dass du am Ende immer noch kämpfst mit dem Leben. Zurück zu Esau und Jakob. Jakob ist also mit seiner ganzen Sippe, mit seiner ganzen Familie geflohen. Und das ist natürlich so viel Aufwand, so viel organisatorischer Aufwand, das hat sich natürlich schnell rumgesprochen. Und Esau sagt sich, er möchte seinen Bruder willkommen heißen und macht sich mit 400 Mann stark auf dem Weg, um entgegenzugehen. Und Jakob kann sich natürlich noch erinnern an die letzte, Begegnung, die sie miteinander hatten. Und 400 Mann, Jakob hat weiche Knie, er hat keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Und so, clever wie er ist, spaltet er seine ganze Sippe in zwei große Gruppen ein, die von Lea und der ganzen Sippe von Rahel, weil er sich denkt, er möchte eine Vorhut schicken und dann sollte etwas passieren, würde er ja am nächsten Tag merken, sollte Esau Schlechtes im Schilde führen, würde die zweite Gruppe sich retten können. Und er selbst natürlich auch. So bleibt also teilt er eben die zwei Gruppen auf. Beide Lager werden aufgeschlagen in entsprechender Entfernung. Und Jakob entfernt sich noch einmal und geht ein bisschen aufs Feld hinaus, stockdunkel draußen. Er möchte über Dinge nachdenken. Er weiß, dass gegebenenfalls seine Stunde geschlagen ist, dass das seine letzte Nacht sein kann. Und es gibt vieles, worüber er nachzudenken hat, über sein Leben, über all das, was in der Vergangenheit passiert ist. Als er draußen auf dem Feld ist, und ich lese hier aus 1. Mose 32, Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Er rührte ihm sein Hüftgelenk an. Das könnt ihr euch unterstreichen. Ihr müsst euch vorstellen, es ist stockdunkel. Jakob überlegt und denkt darüber nach, dass das vielleicht seine letzte Nacht sein kann. Er ist voll mit Sorgen und voll mit Angst. Und jetzt kommt plötzlich aus dem Nichts ein Mann und der setzt sich natürlich in Verteidigungsmodus und sie kämpfen die ganze Nacht. Sie kämpfen die ganze Nacht bis zum nächsten Tag. Und als der Mann merkt, dass er ihn nicht bezwingen kann, dann berührt ihn am Hüftgelenk und das schmeißt Jakob zu Boden. Er ist K.O. geschlagen. Sein Hüftgelenk ist ausgeschlagen, verrenkt und er kann nicht mehr aufstehen. Und ich frage mich, was ist das eigentlich für ein Mann? Wenn drinnen steht, er rührte ihn nur an. Das ist übrigens sehr interessant. In den Bibelübersetzungen, also das Wort anrühren heißt im Hebräischen Naga, und in den Bibelübersetzungen, die versuchen wortwörtlich zu übersetzen, wie die Schlachterübersetzung oder Eberfelder, die übersetzen auch tatsächlich mit anrühren. Und dann gibt es, man nennt das kommunikative Bibelübersetzungen oder Bibelübertragungen, das sind die versuchen eben ganze Gedankengänge zu übersetzen. Und die tun sich damit schwer. Du kannst doch nicht jemandem die Hüfte ausrenken, wenn du nur ihn berührt hast, und übersetzen deswegen eher mit versetzte einen Schlag oder gab ihm einen Schlag oder mit diesen Worten. Aber die richtige Übersetzung, und ich finde das sehr interessant, wenn man sich das wirklich anschaut, dann hat es wirklich theologische Tiefe. Dieser Mann hat die ganze Nacht mit ihm gekämpft. Und eigentlich sagt es aus, er hätte ihn eigentlich zu jeder Zeit mit einer Berührung umbringen können. Aber er hat es nicht getan. Warum nicht? Aus Barmherzigkeit. Die Geschichte kennen, wissen, wer dieser Mann ist. Für die es nicht kennen, es ist Gott, der mit Jakob kämpft. Und Gott hätte ihn natürlich zu jeder Zeit umbringen können. Aber aus Barmherzigkeit, weil er ihm begegnen möchte, weil er ihm etwas klar machen möchte, weil er ihn segnen möchte. Und dann heißt es weiter, und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Ich habe das nie verstanden. was hat das eigentlich damit zu tun? Wir haben es doch mit einem Gott zu tun, der eigentlich ein Gott des Lichts ist. Das heißt, wir sprechen doch immer davon, wenn es ein Engel gewesen wäre, ein Engel des Lichts. Ich habe mich gefragt, ist es so, dass er, der Engel zu einer bestimmten Zeit wieder im Himmel sein musste, dass er da aufhören musste? Was ist es? Warum ist diese Morgenröte, warum spielt das so eine entscheidende Rolle? Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an und das ist der Grund, warum er in Anruht und damit praktisch Jakob lahmlegt. Und ich habe lange Zeit keine Antwort darauf gehabt. Und letztens bin ich über die Antwort gestolpert. Und diese Antwort, die hat mich begeistert. Der Grund, warum er vor der Morgenröte, also vor den ersten Sonnenstrahlen gehen muss, liegt darin, dass die Schrift uns sagt, kein Mensch, der das Gesicht Gottes sieht, wird überleben. Und das bedeutet, dass Gott aus Barmherzigkeit ihm mit einer Berührung lahmlegt, um ihn das Leben zu retten. Und Jakob weiß es. Ich glaube, Jakob hat es in dem Moment gemerkt, dass er die ganze Nacht mit ihm kämpft und dann berührt er ihn nur und ist lahmgelegt. Und der andere sagt auch noch, und Jakob ist natürlich fest in seinem Glauben und weiß, dass er das Gesicht Gottes nicht sehen kann, ohne zu sterben. Und weil Jakob das weiß, packt er ihn und sagt, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Jakob hält Gott fest, hält diesen Mann fest und sagt, du gehst nirgendwo hin, außer du segnest mich. Ich halte dich so lange fest, bis du mich segnest. Und mir ist es egal, ob die Sonnenstrahlen rauskommen und ich mein Leben verliere. Ich möchte von dir gesegnet werden. Das ist Jakobs Sehnsucht und Hoffnung. Er hat sein ganzes Leben damit verbracht, dem nachzueifern, was das Leben ihm nicht gegeben hat. Den Segen, die Erstgeburt, all diese Sehnsüchte, die Frau, die er haben wollte. Er hat Erfolg gehabt, aber musste immer wieder fliehen. Und jetzt hat er, wie Andreas, eine Begegnung mit Gott und er weiß von innen heraus, that's it, das ist es. Das füllt mich und ich lasse ihn nicht los. Ich bleibe so lange an ihm und mir ist es egal, was passiert. Ich lasse nicht los. Ich möchte von dir gesegnet werden. Worauf hast du deine Hoffnung gesetzt? Geschäfte? In Menschen? In Ehen? In Bankkonten? In Popularität? In Karriere? In Dinge, die am Ende des Tages nichts wert sind? Wertlos sind? Nur Gott kann wirklich diese Tiefe ausfüllen. Aber wir müssen ehrlich mit uns werden. Ehrlich mit dem, was wir tief in unserem Herzen an Sehnsüchten haben. Und wenn wir das ergreifen, so sagt eben Jakob, ruft uns Jakob zu, dann ergreift es und dann haltet es fest und lasst nicht mehr los, bis ihr diesen Segen empfangt. Und Jakob verstand klar und deutlich und packte ihn und sagte, verlass mich nicht, selbst wenn ich dein Gesicht sehe und sterbe, würde ich lieber mit dir sterben, als ohne dieses echte Leben in mir weiter zu existieren. Und es gibt einige unter uns, die ihr Glaubensleben mit angezogener Handbremse leben. Mit angezogener Handbremse, weil wir Angst davor haben, etwas zu verlieren, Freunde zu verlieren. Weil wir Angst haben, unserem Lebenspartner entfremdet zu sein. Weil wir Angst haben, in der Schule oder in der Arbeit ausgegrenzt zu werden. Und Jakob ruft uns zu, ich würde lieber sterben, als dieses Leben weiterzuleben, ohne diesen Segen von Gott zu empfangen. Und ich glaube, das ist das, was Gott uns eigentlich auch sagen möchte. Unabhängig davon, wo du stehst, wenn du mit angezogener Handbremse dein Glaubensleben lebst, dann wirst du wie Jakob immer wieder fliehen und diese Erfüllung nicht erleben. Wir brauchen kein Wissen über Gott. Wir müssen Gott begegnen. Das ist einfach wichtig, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir das Johannesevangelium lesen. Es geht nicht um das Kopfwissen. Selbst wenn wir das Johannesevangelium auswendig wüssten, es geht nicht um das Wissen, sondern es geht um die Begegnung mit Gott. Da fragte er ihn: Was ist dein Name? Er antwortete: Jakob. Da sprach er: Dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft. Da fragte ihn: Was ist dein Name? Da beginnt der Mann, Gott, Jakob zu segnen. Und er fragt: Was ist dein Name? Jakob. Und Jakob heißt und der Zurückgelassene. Und er sagt: Du sollst nicht mehr Jakob heißen. Du sollst nicht mehr der Zurückgelassene heißen. Du sollst nicht mehr der, der betrügt, heißen. Du sollst nicht mehr der Vergessene heißen, sondern du sollst Israel heißen. Israel, der, der kämpft. Du sollst heißen Gott, der überwindet. Du sollst heißen der, der für mich kämpft. Und so segnet Gott Jakob. Und dann geht es weiter. Jakob fragt: Wie ist denn dein Name? Warum willst du das wissen, entgegnete der Mann. Und das ist ja eigentlich, das haben wir jetzt mittlerweile mitgekriegt, eine rhetorische Frage. Jakob weiß genau, um wen es sich handelt. Und deswegen hat Jakob ihn festgehalten. Und deswegen antwortet Gott zu der Frage: Wie ist denn dein Name? Auf Bayerisch, das geht die gar nicht so. Es geht ihm auch nichts an. Und er segnet ihn. Und dann geht es weiter. Jakob sagt: Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem lebe ich noch. Darum nannte er den Ort Pnuel, das heißt Gesicht Gottes. Und die Sonne ging gerade auf, als Jakob weiterzog. Er hinkte, weil seine Hüfte ausgerenkt war. Das muss schmerzlich gewesen sein. Und die Bibel schreibt, dass er sein ganzes Leben danach noch gehinkt ist. Dieses Hinken ist natürlich ein Zeichen, was Menschen draußen gesehen haben. Und das ist ein Zeichen, was mit ihm bis zum Lebensende mitgegangen ist. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir uns auf Gott einlassen, wenn wir ihm begegnen, wenn wir eine solche Begegnung mit ihm haben, dann ist das so prägend, dass das etwas ist, was uns verändert. Ein Zeichen, was andere sehen werden. Ein Zeichen, was uns für den Rest des Lebens anhaften wird. Und diese Begegnung, die dieses Zeichen hervorruft, diese Begegnung schafft eine Beziehung mit Jesus, eine Liebesbeziehung. Und die ist natürlich wunderbar. Das ist eine Beziehung, heißt natürlich auch, dass wir sie pflegen müssen, dass wir ihr folgen müssen, dass wir sie beleben müssen. Aber diese Beziehung basiert darauf, dass Gott uns zuerst geliebt hat, dass er diese Liebe uns geschenkt hat und wir ihn zurücklieben dürfen. Und diese Liebe ist es, was uns fähig macht, völlig anders zu leben, auch wirklich verändert zu werden. Die Religion hat versucht, Menschen dadurch zu ändern, dass man über Willenskraft gesprochen hat. Dass man gesagt hat, was wir machen sollen und so weiter. Aber das funktioniert nicht. Das kostet viel Kraft, aber verändert uns langfristig nicht. Dann hat sie versucht, mit Angst uns zu verändern. Aber auch Angst ist nicht stark genug, um uns zu verändern. Dann hat Religion versucht, uns glauben zu lassen, dass wir besser sind als andere. Dass wir mit diesem Stolz uns an die Heiligkeit Gottes nähern können. Aber auch das ist nichts, was wirklich hält. All das ist einfach nur Müll. Das Einzige, was uns wirklich verändern kann, ist Gottes Liebe. Und das ist so, wie wenn wir in einem tiefen Loch drinnen stecken. Und dann kommt dieses Seil von oben runter. Und dieses Seil, an dem ist eben Gottes Liebe dran. Und wenn wir dieses Seil sehen in der Tiefe unseres Lebens, wo es wirklich dunkel ist, dann geht es darum, das festzuhalten. Und zwar so festzuhalten, dass Gott uns dann da rausziehen kann. Wie kann ich diese lebensverändernden Segen erhalten, diesen Segen, den Jakob erhalten hat? Dieser Segen steckt im Evangelium drinnen. Und das Evangelium ist die gute Botschaft von Gott, dass er in Jesus Christus Mensch geworden ist und zu uns gekommen ist. Und wenn du an dieses Evangelium glaubst, dann erhältst du den Segen, wie Jakob ihn das gekriegt hat. Und dann ist die Geschichte Jakobs für dich eigentlich nur noch ein Schatten von dem, was du erlebst. Und ich möchte das erklären. Als Gott Jakob begegnet ist, ist Gott Mensch geworden. Und als er Mensch geworden ist, hat er in seiner Barmherzigkeit Schwäche gezeigt, denn sonst hätte er Jakob sofort getötet. Er ist Mensch geworden und hat auf Basis von Barmherzigkeit Schwäche gezeigt, hat mit Jakob gekämpft. Warum? Weil er ihm segnen wollte, weil er ihn verändern wollte, weil er eine Beziehung mit ihm aufbauen wollte, weil er ihm begegnen wollte. Jahrhunderte später wird Gott Mensch in Jesus, um für dich und mich diese Begegnung zu ermöglichen, diese Veränderung zu ermöglichen. Jesus wird Mensch, hinterlässt alles, was göttlich ist, sondern nimmt die Schwachheit des Menschen an und wird in Schwachheit am Kreuz für uns genagelt, damit unsere Sünden vergeben werden, damit wir diese Begegnung mit Gott haben können. Und es geht noch weiter. Jakob hat damals für sich, als er die Begegnung mit Jesus, mit Gott hat, ihn angepackt und festgehalten. Und ihm war es egal, ob er stirbt oder nicht, sondern er hat gesagt, ich möchte nicht anders leben, als nur noch mit dir, mit deiner Fülle. Und ich werde dich nicht loslassen, selbst wenn es mein Leben kostet. Aber ich möchte diesen Segen. Und Gott hat ihm diesen Segen gegeben. Jahrhunderte später umarmt Jesus und hält Jesus am Kreuz fest. Auch wenn ihm das Leben kostet. Und er hat mit seinem Tod bezahlt, um den Segen zu erlangen. Nicht für sich, sondern für dich und mich. Damit wir diese Beziehung mit Gott haben können. Jesus hätte Macht gehabt, um davor zu fliehen. Jesus hätte es machen können. Aber er hat das Kreuz festgehalten, um uns wirklich den Zugang zu öffnen, mit ihm wirklich Begegnung zu haben. Und Paulus schreibt im Galater 3, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Und er hat das festgehalten. Festgehalten, damit der Segen Abrahams, des Großvaters von Jakob, der Segen Abrahams, der auf Isaak runterging, der Segen Abrahams, der auf Jakob runterging, damit dieser Segen zu den Heiden, also zu uns, komme in Jesus Christus, damit wir durch den Glauben den Geist empfangen, der verheißen worden war. Noch ein Vers. Weil ihr nur Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. Jakob wurde nicht mehr der Vergessene, der Zurückgelassene, der Fersenhalter genannt, sondern Israel, der Fürst Gottes. Seine Identität und sein Verhalten sind durch die Kraft der Liebe Gottes verändert worden. Und es ist dasselbe, was Gott mit uns tun möchte, mit jedem von uns. Und das, was wir brauchen, ist, dass wir an Gottes Willen festhalten, dass wir an seine Gegenwart festhalten, dass wir an seinem Wort festhalten. Und er verspricht uns, dass er unser Vater wird, dass wir Töchter und Söhne von ihm werden und dass der Heilige Geist in uns Wohnung nehmen wird, um uns aus dem Inneren heraus zu bezeugen, dass wir Kinder Gottes sind. Ich möchte dich einladen, dich auf diesen Segen einzulassen, dich auf das einzulassen, was Gott für Jakob gemacht hat. Und zwar beides. Für dich, wenn du das noch nie erlebt hast, wirklich vor Gott zu treten und deine persönliche Begegnung mit ihm zu haben. Und für dich, wenn du im Glaubensleben deine Handbremse angezogen hast, weil du dich nicht traust, dich ganz auf ihn einzulassen, weil du Angst hast und diese Angst zwischen dir und ihm dazwischen gekommen ist. Und ich möchte ein Gebet für euch sprechen und ihr könnt dann im Herzen einfach das für euch mitbeten, wenn ihr so geleitet seid. Ich bete. Herr, ich erkenne, und wir erkennen, dass wir unser Leben damit verbracht haben, an den falschen Orten nach Erfüllung, nach einem Gefühl des Glücks zu suchen, während deine Liebe die ganze Zeit für mich da war. Und es tut mir leid, Herr, dass ich schwere und dramatische Umstände durchleben musste, um zu erkennen und festzustellen, dass das, was ich suche, nur du mir geben kannst. Aber heute, unter dieser Erkenntnis in meinem Herzen und meinem Verstand übergebe ich mich dir, Herr. Ich bekenne dir meine Sünden und bitte dich um Vergebung dafür. Ich bitte dich um Vergebung dafür, dass ich Götzen in meinem Herzen gelegt habe, die es nicht wert waren, dass ich dem Vergnügen gedient habe, dass ich der Welt gedient habe, dass ich mir selbst gedient habe, dass ich meine Hoffnung auf Dinge, Karriere, Menschen, Ruhm, Titel, schöne Orte gesetzt habe, die mir nicht geben konnten, was nur du mir geben kannst. Aber heute gebe ich mir dir hin. Heute öffne ich meine Lippen, um dir zu sagen, ich glaube an dich. Ich glaube an das, was du bist, was du für mich getan hast. Und ich ergebe mich dir und bitte dich, um mir zu vergeben, mich von meinen Sünden reinzuwaschen, und zu tun, was nur du tun kannst. Komm in mein Herz, Retter meiner Seele. Wasche mich von meinen Sünden. Gib mir den Segen, dein Sohn, deine Tochter zu sein. Und ich bin bereit, in deiner Liebe zu bleiben und dir zu folgen. Herr, alle Tage meines Lebens. Danke, dass du mich erhörst, dass du mich annimmst, dass du erfüllst, was du sagst, dass du alle segnen wirst, die an dich glauben, Herr. Im Namen Jesu, deines Sohnes, habe ich gebetet und ich glaube, Herr. Amen. Ich bitte euch noch kurz die Augen geschlossen zu halten und möchte bitten, wenn jemand dieses Gebet zum ersten Mal gesprochen hat, einfach kurz ein Handzeichen zu geben. Wenn du das zum ersten Mal gebetet hast und dich dem öffnen möchtest, wenn du einfach mir ein kurzes Handzeichen gibst. Und dann möchte ich die bitten, die mit angezogener Handbremse ihr Leben gelebt, ihr Glaubensleben gelebt haben und die jetzt wirklich noch einmal dieses Übergabegebet frisch gesprochen haben, dass du noch mal kurz deine Hand hebst. Danke. Ihr könnt eure Augen aufmachen. Ich möchte euch segnen, diesen Segen aussprechen, den Jakob gekriegt hat. Und ich möchte euch einfach bitten, aufzustehen. vielleicht ja, bitten aufzustehen. Ich möchte dich segnen. Ich segne dich mit dem Segen, was Gott Jakob gegeben hat, mit dem Segen, dass Jesus Christus am Kreuz für uns erkauft hat, den Segen, dass wir dich aber Vater nennen dürfen. Ich danke dir, Herr, dass du uns diesen neuen Aufbruch schenkst, ganz neu uns auf dich zu verlassen, ganz neu uns nach dir zu richten. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns in die kommende Woche hineinbegleitest, dass du diese Kraft, die du in uns gibst, dass wir sie nicht hinter uns lassen, sondern dass wir dieses Zeichen, was du uns schenkst, mitnehmen, dass wir an dieses Zeichen immer wieder zurückschauen und dass wir an dem festhalten, wie Jakob an dir festgehalten hat, dass wir an dem festhalten, unabhängig von Kosten. Amen. Ihr könnt euch noch mal kurz hinsetzen. Ich möchte eigentlich nur noch kurz zum Abschluss sagen, wenn ihr nur dieses eine mitnehmt heute, dann ist es mir wichtig, dass ihr diesen Gedanken mitnehmt. Wenn ihr ab Montag wieder in eurem vier Wänden seid und wenn ihr überwältigt werdet von den Herausforderungen, die euch herausfordern, wenn die Leere versucht, sich wieder einzuschleichen, dass ihr dran denkt, an das festzuhalten, was ihr erlebt habt, an das festzuhalten, was heute in diesem Gottesdienst passiert ist. Genauso wie Jakob. Und es ist mir so wichtig geworden, das ist das, was ich mit euch teilen wollte, festzuhalten an dem, was Gott uns geschenkt hat. Amen.